Hallo Leute, hier ist Anpfiff 15:30. Ihr hört den neuen Fußball-Podcast mit Tobi, Fabi und Sören. Viel Spaß beim Zuhören.
Herzlich willkommen zur letzten Folge in diesem Jahr der Weihnachtsfolge. Obligatorisch, wie jedes Jahr, haben wir uns noch mal eine Stunde Zeit für euch genommen, um euch ja, mit unseren Stimmen in die Weihnachtszeit zu verabschieden. Und im Vordergrund steht natürlich der 15. Spieltag, der auch an diesem Wochenende wieder einiges zu bieten hatte. Und ich freue mich, dass auch Sören und Fabi mich in dieser letzten Stunde in diesem Jahr begleiten. Grüß euch, Jungs.
Ja, hallo zusammen.
Ja, wunderschönen guten Tag auch von meiner Seite und natürlich schon mal vorab frohe Weihnachten, aber das kommt am Ende wahrscheinlich auch nochmal in ausführlicher Form, würde ich behaupten, oder?
Ich denke schon, wir werden wahrscheinlich noch den einen oder anderen schönen Gruß dann am Ende der Folge an euch richten und ja, es ist ein Tag vor Heiligabend, wir haben uns nochmal zusammengefunden, um über den letzten Spieltag zu sprechen, ist ja diesmal nicht wirklich die Herbstmeisterschaft dann, ist ja erst der 15. Spieltag, aber ich glaube, trotz alledem haben wir reichlich Themen, über die wir heute zu sprechen haben. Ich habe mir was für euch überlegt, habe euch vorher auch nicht informiert, damit das auch ein bisschen spontan kommt von euch. Wenn wir die Vereine und die Spiele so durchgehen, würde mich mal so zeugnismäßig so ein bisschen eure Meinung interessieren, wie ihr bisher die derzeitigen Leistungen der Teams gesehen habt. Könnt auch vielleicht den einen oder anderen Spieler positiv wie negativ mal hervorheben, um mal so ein kleines Bild nach ersten 15 Spieltagen hervorzurufen und dann können wir es vielleicht am Ende der Saison dann mal ja, darauf zurückblicken, inwieweit ihr da recht gehabt habt, beziehungsweise ob es da dann Verbesserungspotenzial gab, wie eins in der Schule. Schwach angefangen und stark nachgelassen, getreu dem Motto, ne? Einverstanden, Fabi?
Sehr sogar,
ja. Sehr sogar. Da bin ich ja mal auf deine Noten bin ich ganz besonders gespannt. Du bist ja immer ziemlich kritisch.
Und schauen wir mal.
Schauen wir mal, genau. Gut, ich würde vorschlagen, wie wollen wir es machen? Wollen wir von unten nach oben in der Tabelle gehen oder wollen wir getreu dem Spieltag, wie wir es bisher auch immer gemacht haben, Fabi, damit du heute quasi starten kannst?
Ich darf starten heute?
Ja, würde ich vorschlagen. Du hattest ja am Freitag schon angekündigt, das größte Weihnachtsgeschenk wäre eigentlich für dich und vor allem für den Vater und für den ruhigen Familienfrieden fürs ganze Wochenende ein Bayern-Sieg und ja, den Gefallen haben die Bayern dir und deinem Vater und allen Bayern-Fans auf jeden Fall getan.
Ich wollte gerade sagen, also ich war eigentlich relativ entspannt im Vorfeld und ja, was soll ich sagen, es waren ja zumindest in den ersten paar Minuten ein unglaubliches Fußballspiel. Es ging Schlag auf Schlag, die beiden Tore zu Anfangs von Musiala, vermeintlich sozusagen um ja 90 Minuten in Ruhe Bayern zu gucken. Die waren dann eine Minute 43 später, glaube ich, schon dahin mit dem Ausgleich von Šeško. Und dann muss man aber schon ganz klar sagen, war es eine Machtdemonstration der Bayern, die in allen Belangen komplett überlegen waren. Zweikampf, Ballbesitz, im Spiel nach vorne, etliche Chancen und den Leipzigern wirklich komplett den Schneid abgekauft. Klar kamen die Leipziger aufgrund ihrer Qualität.
Hallo Fabi, jetzt hören wir dich gerade nicht mehr, Sören.
Ja, es hat sich weggeschaltet.
Sich weggeschaltet gerade. Dann nimm du doch mal den Ball auf von Fabian. Versuchen wir es jetzt hier mal übergangsweise weiterzumachen.
Ja, dann versuche ich mir mal die Bayern-Brille quasi aufzusetzen. Setz mal die Bayern-Brille auf. Und dann kann ich nur sagen, ich glaube, ich war von Beginn an, trotz des kurzen 1:1 oder des Ausrufungszeichens von Leipzig, glaube ich, eine tolle Vorstellung der Bayern, gerade jetzt zum Abschluss des Halbjahres. Es war nur eine Mannschaft, die spielbestimmt war, das war der FC Bayern. Und Leipzig hatte zu keinem Zeitpunkt irgendwelche Möglichkeiten, dieses Spiel in eine andere Richtung zu drehen. Es war eine Machtdemonstration. Ich glaube, das haben sich alle Bayern-Fans gewünscht, Fabi sicherlich auch. Und dementsprechend war das ein absolut tolles Weihnachtsgeschenk für alle Bayern-Fans.
Ja, das stimmt schon. Fabi, Sören hatte mal die Bayern-Brille aufgesetzt und den Ball von dir mal übernommen und hatte das mal weiter ausgeführt. Du warst gerade mal einen Augenblick weg. Fabi, ich selbst war vor dem Spiel ein bisschen, ja, nicht so optimistisch wie du. Also ich war schon ziemlich beeindruckt von der Art und Weise, wie die Bayern auch das letzte Spiel jetzt gegen RB angegangen haben. Hätte ich jetzt nach der Niederlage in Mainz jetzt so mit der Deutlichkeit nicht mit gerechnet.
Ich glaube, es wussten alle im Vorfeld Bescheid, dass es ein ganz, ganz wichtiges Spiel ist. Ich glaube, so wie wir letzte Woche auch thematisiert hatten, tut's gut, die Leipziger auf Abstand zu halten, mit 9 Punkten in die Rückrunde zu gehen oder beziehungsweise ins Neujahr zu gehen. Und was mich halt besonders beeindruckt hat, war natürlich die Art und Weise. Das Spiel nach vorne, die Sauberkeit im Spiel, Passgenauigkeit über 90%, ist immer ein gutes Zeichen. Viele Torchancen und noch viel mehr, eigentlich außergewöhnlich für den FC Bayern, 5 verschiedene Torschützen. Obwohl du mit Harry Kane von Anfang an spielst, zeigt eigentlich, welches Potenzial in der Mannschaft steckt im Spiel nach vorne und welche Gefährlichkeit auch vorhanden ist.
Und von den Leipzigern, Sören, konnte man schon eigentlich enttäuscht sein, oder? Ich meine, der schnelle Rückstand, den hat man ja schnell egalisiert quasi mit dem prompten Gegenzug, aber alles in allem schon ziemlich harmlos und mutlos die Leipziger gewesen.
Ja, ich glaube, mutlos ist genau das richtige Wort. Du fährst nach München, hast eigentlich nichts zu verlieren, dann erwartest du schon einen ganz anderen Auftritt. Und ich bin wirklich enttäuscht, auch nach dem Spiel, glaube ich, hat man auch gemerkt, dass gerade auch Marco Rose von der Mannschaft enttäuscht war aufgrund des Auftritts. Und es beschreibt irgendwie auch so die Halbserie perfekt für Leipzig. Sie waren ähnlich wie in der Champions League gegen Top-Gegner einfach nicht konkurrenzfähig. Und dann gehst du in München so unter, auch in der Höhe absolut verdient. Und jetzt stehst du ja in der Tabelle irgendwie so im Niemandsland, sage ich mal, für die Ansprüche, die Leipzig hat. Du hast keine Stabilität gehabt in diesen 15 Spielen. Und glaube ich, das Schlimmste ist einfach, dass Leipzig gegen diese vermeintlich großen Mannschaften aktuell nicht auf dem Niveau ist. Und mit dem Kader, klar kann man die Verletzten immer nach vorne schieben, aber jetzt auch die Mannschaft, die gegen München auf Platz stand, das war keine schlechte Bundesliga-Mannschaft und da erwartet man schon einen ganz anderen Auftritt eigentlich.
Fabi, Willi Orban hat es nach dem Spiel angesprochen, also die Leipziger, Sören hat es auch gerade gesagt, kriechen so ziemlich auf dem Zahnfleisch und er geht davon aus, gerade jetzt nach der schweren Verletzung von Benny Henrichs mit dem Achillessehnenriss, geht man stark davon aus, dass RB auf jeden Fall noch was machen wird auf dem Transfermarkt, auch wenn man nicht mehr die Dreifachbelastung hat.
Ist natürlich schwierig, glaube ich, hast einen guten Punkt erwähnt mit der Dreifachbelastung, die einfach wegfällt. Im Grunde genommen hast du jetzt noch 2 Champions-League-Spiele, in denen es eigentlich um nichts mehr geht. Natürlich unter Vorbehalt, für einen Sieg gibt es ja, glaube ich, nach wie vor 4 Millionen, glaube ich, Euro, wenn ich richtig informiert bin. Trotzdem ist es natürlich auch im Winter sehr, sehr schwierig, wirklich Qualität nachzulegen. Ich kann mich zum Beispiel auch an einen Winter erinnern, der Bayern. Ich glaube, letztes Jahr im Winter, als man versucht hat, vor allem auf den Außenverteidigerpositionen ein bisschen nachzulegen, ist es unglaublich schwierig. Und ich bin gespannt, was die Leipziger aus dem Hut zaubern. Aber einfach wird es auf jeden Fall nicht.
Nee. Gerade wenn jetzt im Januar dann auch hoffentlich dann David Raume und Xavi Simons wieder zurückkommen, wird das wahrscheinlich gerade im Offensivspiel der Leipziger auch wieder einiges bringen. Gut, dann kommen wir mal, würde ich vorschlagen, zur Notenverteilung, Sören. Was sagst du denn bei den Leipzigern? Sören?
Bei den Leipzigern würde ich eher auf eine 4 gehen, quasi dem Tabellenplatz entsprechend, weil sie einfach das Niveau, was sie haben, nicht auf den Platz gebracht haben in diesen Topspielen, gerade auch wenn ich die Champions-League-Saison nehme. Sang und Klang muss ja im Prinzip, werden sie aus dem Wettbewerb ausscheiden. Dementsprechend eine 4.
Eine 4, okay. Gut, ich würde da sogar noch ein bisschen tiefer ansetzen. Ich gehe schon Richtung 4-, gerade das Auftreten in der Champions League mit 6 Niederlagen, das war ja überhaupt nicht RB-like und es waren auch jetzt in der Bundesliga einige Spiele, die arg zu wünschen übrig gelassen haben. Daher lasst man noch Luft nach oben für die Rückrunde. Ich gehe da eine 4-.
Ja, ich glaube, arg viel schlechter würde ich auch, glaube ich, gar nicht dran ansetzen. Muss natürlich immer vor allem in der Champions League berücksichtigen, wen die Leipziger an den ersten 6 Spieltagen hatten. Klar waren Spiele dabei, Aston Villa oder gegen Juve vor allem in Überzahl, wo du mit Sicherheit mehr holen kannst, als dann letztendlich die 0 Punkte. Trotzdem würde ich ja die Leipziger eigentlich als die Mannschaft ansehen, von der ich in der Rückrunde her wirklich die größte Steigerung, wenn es um die Leistung geht, erwarten würde, weil eben die Belastung wegfällt und dann bin ich mal gespannt, was am Ende dabei rausspringt. Ich glaube, Platz 3 sollte auf jeden Fall mindestens für die Leipziger drin sein.
Also gehst du bei RB auch bei einer 4 mit, ja?
Ja.
Und dann kommt das Spannende, Fabi, deine Bayern. Wo setzen wir da die Grenzen?
Ich sage, es war eine 3. tatsächlich ein neues Spielsystem. War ab und zu noch, vor allem in der Anfangszeit, ein bisschen Sand im Getriebe. Trotzdem ist der Kader, finde ich, einigermaßen gut zusammengestellt, sodass man auch die höchsten Ansprüche, zumindest bis in den April hinein, also Champions League, Viertelfinale, Halbfinale, sollte normalerweise auch mit dem Kader machbar sein. Bundesliga, eine Niederlage, kannst du auch absolut nichts gegen sagen. Es waren Spiele dabei wie gegen Frankfurt, vor allem aber auch gegen Leverkusen zu Hause, die man vielleicht auch hätte gewinnen können. Und das, ja, Pokal aus schmerzt natürlich immer noch. Deswegen ist es für mich eine 3. Trotzdem glaube ich, je nachdem, wie die Rückrunde verläuft, kann die Note auch sowohl in die eine Richtung als auch in die andere Richtung auspendeln.
Okay, also Luft nach beiden Seiten gelassen. Bei einer 3 gehe ich auch mit. Gerade jetzt die Auftritte gegen die vermeintlichen Top-Teams in der Liga und auch in der Champions League PSG mal ausgeklammert, alle nicht gewonnen. Von daher ist da definitiv noch Steigerungspotenzial. Aber soweit können die Bayern, glaube ich, mit der Hinrunde sehr zufrieden sein. Letztes Jahr auch eine Niederlage zu diesem Zeitpunkt gehabt. Und jetzt als Erster in die Winterpause zu gehen, sollte in Bayern auf jeden Fall Mut zu sprechen für die Rückrunde. Und jetzt haben wir dich noch, Sören.
Ja, ich sehe es ein bisschen positiver, ehrlich gesagt. Ich würde eine 2 verteilen. Ich glaube, viele haben gerade auch vor der Saison gesagt, ob das so gut geht mit Vincent Kompany, aber er macht es, finde ich, hervorragend, moderiert vermeintliche ja, Baustellen auch sehr gut weg. Und Bundesliga ist, glaube ich, die Saison das, was zählt, auch wieder Meister zu werden. Für mich im Moment eine klare 2.
Okay, sehr gut. Dann haben wir die Noten schon mal aufgeschrieben. So, dann kommen wir zum ersten Spiel der Samstagskonferenz. Kommen wir zum ersten Spiel, was vom Ergebnis her, glaube ich, eins der überraschendsten Ergebnisse war. Der VfB Stuttgart kassiert zum Jahresende eine bittere und vor allem, ja, wenn man auf die Statistiken guckt, vermeidbare 0:1 Heimniederlage gegen den FC St. Pauli. Ja, am Ende kann man, glaube ich, sagen, kam vieles zusammen. Ein vorgezogenes Weihnachtsgeschenk der Stuttgarter Defensive, dann vorne Chancenwucher. Chancen waren dafür gefühlte 3 Spiele. Ja, und am Ende noch nicht mal mehr ein Tor geschossen. Das erste Mal unter Sebastian Hoeneß Regie zu Hause. Ja, ein gebrauchter Tag für die Schwaben, Fabi.
Ja, absolut. Also ich glaube, da brauchst du gar nicht so tief ins, wie sagt man, ins Detail gehen. Beim Spiel am Ende reicht auch das nackte Ergebnis, um zu wissen, dass es wirklich eine enttäuschende Vorstellung am Ende des Tages war, weil Fußball ist ein Ergebnissport. All die Dinge, die du aufgezählt hast, selbst auch wenn man sich die Spielstatistiken anschaut, klar überlegen in sämtlichen Bereichen. Am Ende des Tages wirst du an Toren gemessen und du verlierst gegen eine Mannschaft ja, aus dem hinteren Tabellendrittel und das tut sehr, sehr weh, zumal die Möglichkeit bestünde oder bestanden hat, wirklich auch mit 3 Punkten tatsächlich ja, zu den Champions League Plätzen wieder aufzuschließen. Die Chance hast du vertan und am Ende des Tages gehst du als Tabellenzehnter, Vizemeister in die ja, Winterpause oder wie man es auch immer nennen will. Und von daher ganz, ganz ja, schlimmer Samstagnachmittag, würde ich behaupten.
Ja, und Sören, aus deiner Sicht, aus Bochumer Sicht, war das natürlich ein Sieg für Pauli, den du nicht so gerne gesehen hast.
Ja, enorm wichtiger Sieg für St. Pauli. Abstand auf Platz 16, 4 Punkte jetzt mittlerweile. Ja, ihr habt es, glaube ich, gesagt. Normalerweise muss dieses Spiel klar für Stuttgart ausgehen, aber St. Pauli hat sich gefühlt in jeden Ball geworfen, hat ja es ordentlich wegverteidigt. Die Chancen, die sie hatten, hat Vasilij, glaube ich, super gehalten. Und es spricht für St. Pauli, wenn man auf die Gegentore guckt. Ich glaube, es sind nur 19 zweitbeste Defensive in der Bundesliga. Ja, so hältst du vermeintlich die Klasse. Wenn ich dann an das nächste Jahr denke, an den 15. Januar, da haben sie ja, haben sie ein Riesenspiel vor sich, außer jetzt in Bochum, können da noch mehr Punkte sammeln. Also ich glaube, sie sind auf einem sehr, sehr guten Weg, direkt die Klasse zu halten.
Ich höre daraus, du wirst dich um Karten bemühen.
Das ist auf jeden Fall der Fall.
Das ist der Plan, ja. Ja, sehr schön. Ja, nach der Führung, die ja ein Geschenk war der Stuttgart, hatten die Paulianer ja sogar kurz nach der Halbzeit noch die Chance, auf 2:0 zu stellen. Der Elfmeter, über den brauchen wir, glaube ich, nicht sprechen. Nübel bleibt da einfach stehen und so blieb das Spiel dann auch ziemlich lange spannend. Wobei Der 10. Platz hast du angesprochen, Fabi. Ich glaube schon, dass der VfB das alles soweit relativ gut einordnen kann und auch in der Rückrunde, wenn dann der eine oder andere Verletzte gerade in der Offensive zurückkehrt, dass der VfB sich dann auch wieder unter den ersten 6, 7 Plätzen auf jeden Fall wieder einsortieren wird.
Da habe ich mag sein, dann müssen natürlich auch wieder die Ergebnisse stimmen. Ich glaube, du hättest an dem Samstagnachmittag auch noch mal ein bisschen betrübter dastehen können, wenn du hast es eben angesprochen, Pauli hat auch noch einen Elfmeter verschossen. Dann gehst du nämlich in der ziemlich früh der zweiten Halbzeit, läufst du dem 0-2 hinterher, dann sieht es vielleicht auch noch mal deutlicher aus beim Ergebnis. Am Ende des Tages wird der VfB auch an den Ergebnissen gemessen und gegen die Gegner darfst du eigentlich zu Hause keine Punkte lassen.
Das stimmt. Richtig. Gut, dann würde ich vorschlagen, ich gehe beim FC St. Pauli als Aufsteiger überhaupt gar nicht hart irgendwie in die Kritik. Ich gebe da einfach schon mal eine 3, weil sie überm Strich stehen. Und wenn sie da am Ende der Saison stehen, kann man aus der 3 plötzlich dann, ja, als Ziel ja wahrscheinlich der Klassenverbleib, dann auch schon direkt auf die 1 springen. Daher Pauli jetzt schon eine sehr gute 3 und hervorheben. Nikolai Vasil im Tor auf jeden Fall, der den Paulianer auch schon den einen oder anderen Punkt in dieser Saison gerettet hat. Und beim VfB gehe ich mit einer 4, damit wir noch Luft nach oben haben für die Rückrunde.
Ich mache es ein bisschen optimistischer oder erfolgreicher, gerade für St. Pauli, für mich auch eine 2. Wenn du als Aufsteiger mit die beste Defensive hast, großer Verdienst natürlich dann auch von Alexander Blessin. Dementsprechend eine 2 für St. Pauli und für Stuttgart läuft es auf eine 4 hinaus, da würde ich mich anschließen. Es gibt sicherlich noch ein bisschen was zu verbessern im Schwabenland.
Okay. Also ich haue jetzt mal richtig einen raus. Ich gebe Pauli eine 1, weil es eine Mannschaft ist, die von der Qualität und vom Kader her eigentlich in der Bundesliga nichts zu suchen hat. Trotzdem aufgrund ihrer Art und Weise, wie sie Fußball definieren und spielen, auswärts auch 6 Punkte geholt in Stuttgart, in Freiburg. Von daher würde ich sagen, kannst du mit dieser Mannschaft nicht viel mehr rausholen und eigentlich müsstet ihr mir da auch ja recht geben. Es wird fußballerisch und von der Qualität her auch nicht wirklich besser werden. Du hattest im Sommer auch noch den Umbruch, vor allem auf der Trainerposition. Von daher hat für mich Pauli eigentlich die perfekte Halbserie mehr oder weniger gespielt. Und beim VfB, ja, ich gehe mit einer 4 mit. Es war oft Licht, es war oft Schatten. Als Vizemeister musst du dich eben auch daran messen lassen, an deinem Vorjahr. Sommer großen Aderlass mit ja, wichtigen Stützen, die man verloren hat, einigermaßen gut kompensiert. Du hast ein paar Spieler, die jetzt mehr und mehr ins, ja, wie sagt man, ins Spotlight rücken. Trotzdem, glaube ich, kann man vom VfB schon nochmal 4, 5, 6 Punkte mehr erwarten.
Ja. Sehr gut. So, und dann lasst uns weitermachen mit der Mannschaft, die Sören seit Wochen immer, immer stärker redet. Und ja, die Ergebnisse täuschen nicht drüber hinweg. Sören hat da ja ein gutes Händchen, gutes Gespür für. Ja, der SV Werder Bremen beschenkt sich und seine Fans mit einem hochverdienten 4:1 Heimsieg über Union Berlin zum Jahresabschluss. Ja, die Bremer setzen ihre beeindruckende Siegesserie von 4 ungeschlagenen Spielen fort, haben jetzt aus den letzten 6 Spielen möglich 13 von 18 Punkten geholt. Also die Bremer sind jetzt, glaube ich, nahe an einem Europacup-Platz, glaube ich, 6. oder 7. müssten sie, glaube ich, sein. Ne? Hab jetzt gerade nicht
7.
7. sogar. Ja. Und was mich so ein bisschen ja negativ hinblicken lässt, ist ja so, dass bei den Bremern eigentlich die letzten Jahre immer sowohl mal eine sehr gute Serie als auch eine ziemlich schwache Serie folgte. Ich will jetzt nicht den Bremern alles schlecht reden, aber ich hoffe mal, dass diese Serie dann in der Rückrunde nicht stattfindet, sondern dass sie ihren positiven Trend weiter einigermaßen fortsetzen können und dass man vielleicht mit etwas Glück nächstes Jahr den SV Werder Bremen in einem internationalen Wettbewerb sehen kann. So Flutlichtspiele im Weserstadion hätte natürlich was, aber da ist natürlich die Voraussetzung, ich greife es vorweg, auf jeden Fall, dass keine Verletzungen dazwischen kommen, denn der Kader ist wirklich, ja, wie sagt man, auf Knopf genäht. Also da darf nicht viel schief gehen. Aber momentan wirklich am Leistungslimit, kann man glaube ich schon sagen, Fabi.
Ob es jetzt für die internationalen Plätze reicht, weiß ich nicht. Dafür sind die Mannschaften davor, ja, wobei mit Conference League qualifizierst du dich ja auch als 7. oder 8. im Zweifel. Von daher mag gut sein, tatsächlich. Das Positive, es war ein unglaublich starker Auftritt der Bremer. Ich glaube aber auch an einem Samstagnachmittag, wo es dir der Gegner sehr, sehr einfach gemacht hat, ohne die Leistung zu schmälern und viele Dinge natürlich perfekt funktioniert haben. Wenn ich richtig informiert bin, war es, glaube ich, sogar der vierte Sieg in Folge für die Bremer.
Genau, richtig, ja.
Richtiger Lauf. Ich glaube, es ist langsam auch eine Mannschaft oder beziehungsweise ein Gerüst, was sich da herauskristallisiert. Was auch das System umsetzt, tragen kann. Du hast mit Gryll jemanden, der jetzt mal einen Doppelpack, eine kleine Duftmarke in der Bundesliga hinterlassen hat. Von daher stehen eigentlich alle Vorzeichen sehr, sehr positiv. Ich glaube, in ganz Bremen sitzen nur glückliche Fans und Verantwortliche unter dem Tannenbaum. Von daher gibt es da wenig eigentlich zu meckern. Und bei den Unionern, ja, da wird es schwierig, tatsächlich, weil es für mich eine Mannschaft ist, die jedes Wochenende wie eine Art Wundertüte ist. Im Grunde genommen eigentlich zu weit weg von den Abstiegsplätzen mit ihren 17 Punkten. Nach vorne geht auch nichts und ich glaube, das ist eigentlich da, wo Union auch hingehört. Nach vorne geht nicht viel, nach hinten ist auch entsprechend viel Luft da. Aber es ist eine Mannschaft, die für mich eigentlich für kein System steht. Ist schwierig einzuschätzen und jedes Wochenende im Grunde genommen, ja, eine Überraschung. Sowohl vom Ergebnis als auch von den Leistungen, die sie bringen.
Ich meine, wenn hinten zumindest nicht 0 steht für einen Punkt und dann die Tore kassierst und vorne keins schießt, dann ja, gerätst du dann mal in so eine Sieglosserie wie bisher. Jetzt 9 Spiele in Folge nicht gewonnen, 3 Unentschieden, 5 Niederlagen. Nach dem guten Saisonstart, wo sie ja noch einiges an Punkten geholt hatten, Sören, ist der Abwärtstrend deutlich zu erkennen und so langsam habe ich gehört, Bo Svensson wird er auch schon hinterfragt.
Ja, ist wahrscheinlich normal, wenn du so ein bisschen im Abwärtsstrudel bist, aber ich glaube, dass es bei Union Berlin dann eben auch eine Qualitätsfrage ist, dass der Kader nicht für mehr reicht im Moment. Ich glaube, dass sie definitiv vorne ein Riesenproblem haben. Mit Hollerbach, der jetzt wieder vorne drin gespielt hat gegen Bremen, das sind keine gelernten Stürmer. Und wenn du dann auf die Bank schaust, Volland oder Jordan wurden gar nicht eingewechselt. Also ich glaube schon, dass wir uns darauf einstellen können, dass gerade im Winter auch ein bisschen was bei Union Berlin passieren wird, dass da vielleicht auch ein kleiner Umbruch eingeleitet wird. Aber es reicht im Moment nicht für mehr. Fabi hat es richtig gesagt, ist es vielleicht auch ganz normal, dass Union jetzt eine ganz langweilige Bundesliga-Saison spielt und dass man jetzt einfach so ein bisschen auch versucht, den Umbruch einzuleiten.
Ja, 15 Spieltage, 14 Tore. Dann stehst du mit der drittschlechtesten Offensive dann da. Ja, und für mehr reicht es dann auch nicht, ne? Bleibt auf jeden Fall interessant, wie es, ob Union da in der Winterpause vielleicht noch offensiv was macht, ist halt die Frage, ne? Also ich gebe bei Union eine 4 und bei den Bremern bin ich auf jeden Fall bei einer sehr guten 3 mit dabei.
Schließe ich mich an.
Okay.
Bin ich auch dabei.
Das hört sich auch sehr gut an. So, was haben wir noch am Zettel stehen? Oh, Sören, da kannst du, das Spiel kannst du dir vorknöpfen. Holstein Kiel gewinnt zu Hause 5:1 gegen den FCA. Der FCA nicht wirklich wettbewerbstauglich an diesem Wochenende.
Ja.
Beziehungsweise Tiefschlafphase in den ersten, na, was waren es, 15 Minuten, ne?
Unerklärlich, muss ich wirklich sagen, als ich die Tore gesehen habe und wie die zustande gekommen sind, völlig unerklärlich. Vor allen Dingen, du gehst 1-0 in Führung und dann denkt man schon eigentlich auch, okay, jetzt sind es die besten Voraussetzungen. Du kannst dich ein bisschen hinten reinstellen und dann auf die Konter lauern, aber Augsburg hatte ja dem Kieler wirklich Offensivpower überhaupt nichts entgegenzusetzen. Und dann fängst du dir innerhalb von, ich weiß es gar nicht, waren 6 Minuten, glaube ich, nochmal 3 Tore und dann gehst du mit einem 4-1 in die Halbzeit. Zu Recht für Kiel, weil sie es offensiv super gemacht haben, aber für Augsburg ja, gar keine Gegenwehr, unglückliche Gegentore. Ja, und es war eine Leistung, die eigentlich einen Abstiegskandidaten, ja, die man einem Abstiegskandidaten zuschieben würde. Und es ist unerklärlich. Also ich kann mir die Leistung überhaupt nicht erklären, weil Augsburg eigentlich auch von der Mannschaft und von den Zielen her ganz andere Ambitionen hat. Und Jes Torup steht da jetzt im Moment ja auch, glaube ich, in der Kritik, weil er den FCA nicht weiterentwickelt. Sie haben mit die schlechteste Defensive der Bundesliga. Und ich glaube, das sind überhaupt nicht die Ansprüche in Augsburg. Und Kiel, ja, das war ein Riesensieg, ganz, ganz wichtig, gerade auch, wenn man die Ergebnisse am Wochenende nimmt. Sie sind auch noch in der Verlosung mit drin, zumindest Platz 16 zu erreichen. Und das gibt auf jeden Fall Selbstvertrauen für die Winterpause oder für die Wintervorbereitung, dass man noch nicht ganz so abgeschlagen ist.
Nur mal für dich, Sören, du hast ja gerade angesprochen, unerklärlich, 5 Torschüsse in Halbzeit 1, 4 Tore sind dabei rumgekommen und von diesen 4 Toren, Expected Goals, waren eigentlich nur 0,82. Also Fabi, kam, glaube ich, auch viel mit Glück zustande bei den Kielern, wie teilweise die Tore auch gefallen waren und so. Ne? War, ja, von den Augsburgern mal eine Tiefschlafphase in diesen 7 Minuten.
Das ist halt natürlich die Frage, ob du dann bei der 5-1 noch von Glück sprechen kannst. Klar, hat natürlich vieles zusammengepasst. Was noch viel verwunderlicher eigentlich für mich war, der Spielverlauf, der ja eigentlich komplett zugunsten der Augsburger ausgelegt war mit dem frühen 1-0 durch Claude Maurice. Wo du dann eigentlich bei der Mannschaft, die mehr oder weniger ja auch, das hat man ja in den letzten Tagen, Wochen mitbekommen, ja oft schon davon gesprochen hat, dass der Rucksack immer schwerer wird, die Bundesliga eben auch eine ganz andere Hausnummer ist. Du führst 1-0 und lässt dir dann innerhalb von ein paar Minuten die Butter vom Brot nehmen. Das ist natürlich schon auch sehr, sehr abenteuerlich. Und wie immer bei den Augsburgern, und ich glaube, das wiederholt sich Jahr für Jahr, wie du vorher bei den Bremern angedeutet hast, sind es immer wieder Phasen. Die Augsburger schaffen es zwischendurch immer mal wieder, ihre Punkte zu holen. Trotzdem muss man sagen, der Auftritt am Samstag war der eines Absteigers würdig. Definitiv.
Und daraus höre ich schon eine Note, die nicht so erfreulich wäre für Eltern zu Hause.
Also ich kann bei den Augsburgern eigentlich nur davon sprechen, dass es für mich eine Note 5 ist. Ich glaube, da wird im Zweifel vielleicht auch der ein oder andere Augsburger Offizielle mithalten, weil man ganz andere Ansprüche hat. Man mag sich nur daran erinnern, was vor der Saison als Saisonziel ausgegeben wurde, welche Ansprüche man sich selbst auferlegt hat. Davon ist man meilenweit entfernt. Selbst auch beim Torverhältnis ist, glaube ich, auch eine Minus 15, da bist du wirklich mit unter den letzten dreien, tatsächlich Kiel, Bochum, Heidenheim. Von daher kann es eigentlich nichts Besseres oder nichts Besseres sein als Schulnote 5.
Nicht so erfreulich. Und bei den Kielern sehen wir es positiv. Schon 2 Heimsiege geholt, sind im Konzert der Großen relativ etabliert, haben sie sich. Ne? Laufen nicht der Musik hinterher.
Ja, jein. Also klar, du kannst jetzt das 5-1 als Beispiel nehmen, dass sie noch da sind, aber wir hatten auch Auftritte in dieser Saison, wo sie ja gar nicht die erste Liga angenommen haben, wenn ich auch an den Auftritt in Gladbach mich erinnere. Von daher, klar, du hast noch alle Chancen, es sind nur zwei Punkte auf Platz 16, aber ich würde eher eine 4 nehmen, weil ich glaube, da war mehr möglich.
Und beim FCA so?
Da gehe ich mit Fabi, das ist eine 5.
5 gehe ich auch mit, ich gehe eine 4 bei den Kielern und dann haben wir es ja auch schon. So, und dann kommen wir zu einer Mannschaft, Fabi, die in den letzten 4-5 Spielen auch in so eine kleine Abwärtsspirale gekommen ist. Die Frankfurter Eintracht, auch ein Spiel, was war anhand der Zahlen und vom Ergebnis her eigentlich, das passt überhaupt nicht zusammen, aber die Frankfurter verlieren zu Hause 3-1 gegen die Mainzer, die momentan auch ja so ein bisschen die Sterne vom Himmel spielen, ne? Sehr überraschend.
Ich habe es euch aber tatsächlich auch schon vor 2 Wochen gesagt, wenn es um die Frankfurter Eintracht geht. Es wird sich zeigen, wie stabil tatsächlich dieses Konstrukt letztendlich auch war. Es wurde ja viel auch in den Himmel gelobt und die Ergebnisse jetzt aber in speziell den letzten 3-4 Spielen, die waren aber alles andere als gut. Ich glaube, teilweise natürlich kannst du auch ein bisschen von Pech sprechen, vor allem am Samstagnachmittag gegen die Mainzer. Aber mal ganz ehrlich, wenn du auch in der Art und Weise 70 Minuten lang in Überzahl spielst, dir trotzdem die Kisten so einschenken lässt, ist natürlich schon ganz, ganz schwer, da irgendwelche positiven Dinge noch letztendlich für mich zumindest im Spiel der Eintracht zu finden. Von daher war es in Summe betrachtet einfach auch ein Auftritt, der einem Sorgen bereitet, weil die Frankfurter Eintracht international gern für den tollen Fußball, große Partys und so weiter steht, in der Bundesliga aber einfach die Probleme hat, auf Strecke zu punkten, dreifach zu punkten, auch jetzt vor allem in dem Derby an einem Samstagnachmittag. Von daher ist es schon auch eine enttäuschende Endphase, sagen wir mal, der Hinrunde für die Eintracht.
Ja, definitiv, kann man, glaube ich, so sagen. Aus den letzten 5 Pflichtspielen nur ein Unentschieden rausgeholt. Und jetzt an dem Wochenende, wie gesagt, 34-9 Torabschlüsse. Dann kommen 2 katastrophale Böcke von Torwart Santos mit dazu. Also ja, dann noch die rote Karte, die 70-minütige Überzahl. Es kommt dann einfach alles zusammen. Ne? Alles reingeworfen, alles versucht. Ne? Und am Ende steht man dann da, hat 3-1 verloren, weiß selber mehr oder weniger nicht, sondern woran es gelegen hat.
Ja, an der individuellen Qualität, wenn du die Gegentore nimmst. Das ist, glaube ich, das, was man zu dem Mainz-Spiel sagen muss. Sie waren nicht schlechter. Du hast es vorher gesagt. Also das sind alles Zahlen. Normalerweise musst du das Spiel deutlich gewinnen. So, das war halt nicht so. Ich würde das aber nicht ganz so dramatisch sehen wie Fabi und der Eintracht eine 2 geben, weil sie Top 3 sind. Sie sind auf dem Weg in die Champions League. Die Winterpause kommt jetzt, glaube ich, auch zum guten Zeitpunkt, dass sie sich nochmal sammeln. Aber ich finde, sie haben 15 sehr gute Spiele gezeigt. Also in der Gesamtbetrachtung und von daher für mich eine 2 für die Eintracht.
Bei den Mainzern?
Auch eine 2. Damit hätte ich überhaupt nicht gerechnet, sind auch voll dabei im internationalen Geschäft. Von daher ziehe ich den Hut.
Okay. Gut, bei den Frankfurtern ja, teilweise schon richtig schön Offensivfußball gespielt mit Omar Marmoush natürlich einen der Senkrechtstarter der Saison schlechthin. Ich gebe da eine, weil ich noch ein bisschen Potenzial da sehe in der Rückrunde, gebe ich erstmal eine 3. Und bei den Mainzern, ja, auf jeden Fall über ihren Verhältnissen derzeit, werden mit Sicherheit auch wieder dann in eine Serie kommen, wo 3-4 Spiele mal in Folge nicht gewonnen wird. Da gebe ich auch erstmal nur eine 3.
Also ich glaube, ich bin bei den Mainzern irgendwo bei einer 2, weil, glaube ich, du performst über. Tatsächlich mit Siegen gegen Bayern, gegen Frankfurt, auswärts vor allem. Das ist auch bei der Tordifferenz auch ganz interessant. Eine bessere Tordifferenz als der BVB unter anderem. Von daher, glaube ich, kann man schon davon sprechen, dass es definitiv eine sehr, sehr starke Hinrunde war. Bei den Frankfurtern kann ich keine 2 geben. Dafür waren die Ergebnisse in den letzten Wochen einfach nicht gut genug. Wenn man es Tabellenplatz abhängig macht, klar, dann ist man irgendwo bei einer 3. Von daher, bei Weihnachten gehe ich bei euch beiden mit.
Sehr schön. So, und dann kommen wir zu der nächsten Mannschaft, die es endlich geschafft hat. Nach fast 3 Jahren haben sie es geschafft, mal 2 Spiele in Folge zu gewinnen. Die Rede ist von Borussia Mönchengladbach. Ja, die Gladbacher setzen ihre ja wirklich beeindruckende Serie der letzten 9 Spiele fort. Nur aus den letzten 9 Spielen nur eine Niederlage kassiert und jetzt in Hoffenheim ein ziemlich glücklicher 2-1 Auswärtssieg. Aber da fragt am Ende, glaube ich, gar keiner mehr nach. Die Gladbacher stehen nach der Hinrunde so gut wie seit Jahren nicht mehr da. Und ja, kann man, glaube ich, von einer rundherum gelungenen Hinrunde bei den Gladbachern sprechen?
Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, Gerard Seoane hat sich auch gerettet, hat die Gladbacher stabilisiert. Effektivität, glaube ich, war ausschlaggebend jetzt gegen Hoffenheim. Die kein schlechtes Spiel gemacht haben, die auch ein paar gute Chancen hatten, aber dann auch an Moritz Nikolaus gescheitert sind. Auch da, ich glaube, die Gladbacher haben sich das wirklich auch in den letzten Wochen verdient, dass sie jetzt da stehen, wo sie stehen, dass da auch ein bisschen Ruhe jetzt reingekommen ist. Bei den Hoffenheimern ist es ähnlich. Sie stehen da, ja, nach diesen 15 Spielen, wo sie auch zurecht stehen. Sie sind nicht konstant, auch durch die neuen Trainer ist noch nicht so wirklich, ja, eine Aufbruchsstimmung erzeugt worden. Und von den Noten her, glaube ich, würde ich den Hoffenheimern eine 5 geben. Sie laufen ihren Ansprüchen auch hinterher und den Gladbachern eine 3.
Okay, das hört sich ja schon mal sehr gut an. Und Fabi, deine Borussia, auch sehr zufrieden mit, ne?
Ich sage nicht immer meine Borussia tatsächlich, mit denen habe ich eigentlich gar nichts am Hut, genauso wenig wie mit der anderen. Ich kann mich eigentlich sehr nur anschließen. Ich glaube, es war jetzt kein besonders berauschendes Fußballspiel, vielleicht sogar das schlechteste. Tatsächlich liegt natürlich an beiden Mannschaften. Ich glaube, Gladbach ist jetzt nicht die Mannschaft, wo die fußballerisch, spielerisch die Sterne vom Himmel spielt. Hoffenheim hat ganz eigene Probleme, deswegen bin ich da auch bei einer Schulnote 5. Bei den Gladbachern bin ich tatsächlich eher bei einer 3, weil man sich einfach im Vergleich zu den Vorjahren irgendwo schon auch ein bisschen punktetechnisch zumindest gesteigert hat, jetzt mal zweimal hintereinander gewonnen hat, eigentlich nah dran an den internationalen Plätzen. Man mag es kaum glauben, mit einem Dreier mehr auf dem Konto wärst du sogar auf einem Champions League Platz gewesen. Unglaublich. Von daher muss es eine 3 sein und vielleicht kehrt ja im Laufe der Rückrunde ein bisschen mehr Ruhe ein, noch in der einen oder anderen Situation und dafür mehr Punkte. Schauen wir mal, wo es am Ende dabei für die Gladbacher reicht.
Ja, und das erste Spiel nach der kurzen Winterpause, Fabi, da ist ja alle Jahre wieder, ne? Werden die Gladbacher ja wahrscheinlich wieder das Spiel der Saison abliefern, ne?
Wahrscheinlich, ja. Zu Hause gegen den FC Bayern, wie immer, Jahr für Jahr.
Deswegen, nein, Spaß beiseite. Und hervorzuheben, glaube ich, bei den Gladbachern sind wir uns alle drei einig, perfekten Transfer gemacht diese Saison mit Tim Kleindienst, ne? Kann man, glaube ich, so festhalten. Der wahrscheinlich in der Rückrunde auch noch das ein oder andere Tor folgen lassen wird. So, Samstagabend, Topspiel. Der Meister verabschiedet sich in die Winterpause mit einer Gala, Fabi.
Ja, und du kannst die Freiburger bitte in keinem Topspiel mehr spielen lassen. Da hört es bei mir einfach vom Verständnis auf. Es gibt so Auswärtsspiele bei Freiburg, das ist einmal in Dortmund, einmal in Leverkusen. Eigentlich brauchst du mit dem Bus gar nicht mehr dorthin fahren, weil es gibt eine Klatsche. Und tatsächlich sage ich das auch so, die Leverkusener haben natürlich hier an dem Samstagnachmittag Fußball phasenweise per excellence gespielt. Es war sensationell, auch von dem ein oder anderen, der auf dem Feld stand, Schick, Würz. Nur um die beiden zu nennen, die vielleicht vermeintlich die besten Männer am Platz waren. Dazu hast du noch Palacios und Xhaka in der Mitte, die einen sehr, sehr starken Auftritt hingelegt haben. Und da hat eine Mannschaft wie Freiburg einfach auch nichts zu holen. Deswegen glaube ich schon, dass für die Leverkusener das so ein gewisses Zeichen war auch an sich selbst, dass man definitiv da ist. Man ist irgendwo in Reichweite, wenn man die Leistung auf den Platz bringt. Kann auch dieses Jahr das ein oder andere möglich sein. Kommt natürlich auch auf den FC Bayern drauf an, aber ich möchte auch nochmal an meine Worte rund um Patrick Schick erinnern.
Ja.
Mit seinem Viererpack, der für mich einfach tatsächlich in das System für die Mannschaft wesentlich effektiver und von der Qualität her auch für mich über Boniface steht. Und von daher top Spiel von den Leverkusenern und ein weiteres Mal graue Maus von den Freiburgern, die gegen die Top-Teams einfach nichts zu holen haben. So muss man es ausdrücken. Oh. Note gebe ich für die Leverkusener eine 3. Ich war zwischen 2 und 3 am Überlegen. Tatsächlich trotzdem muss man sagen, vor allem in der Phase rund um den Saisonstart, wo man viele Ergebnisse abgegeben hat, unentschieden gespielt hat in Bochum, zur Hälfte der Saison oder Kiel. Das war nicht Bayer-like. Auf der anderen Seite hat man sich dann rehabilitiert. In der Champions League steht man sehr, sehr gut da. Von daher ist es, glaube ich, auch eine 3, weil ich glaube, vom deutschen Meister oder Doublesieger kann man auch die höchsten Ansprüche als Maßstab setzen.
Sehr gut. Und bei den Freiburgern hattest du auch eine 3 oder was hat's da?
Nee, bei den Freiburgern bin ich einfach bei einer 4. Graue Maus, Bundesliga. Man hört nichts, man sieht nichts.
Und sind trotzdem da.
Und sie sind trotzdem da.
Okay, so. Und bei dir, was hast du denn noch zum Spiel?
Zum Spiel nichts. Ich würde direkt die Notenvergabe, die ich deutlich positiver sehe, auch in Leverkusen, da würde ich auf eine 2 gehen. Sie hatten einen sehr schweren Saisonstart, aber haben sich dann gefangen. Gerade auch defensiv, glaube ich, haben die deutlich zugelegt. Und wen man einfach hervorheben muss, ist Xabi Alonso. Ich glaube, der Kickhart ist heute recht groß, hat ihn da so ein bisschen gewürdigt, seine Art und Weise, wie er trainiert. Er macht's herausragend, auch in einer schwierigen Phase. Von daher eine klare 2 für Leverkusen. Mhm. Und ehrlich, Freiburg für mich auch eine 2, weil sie, glaube ich, den Übergang jetzt auch von Christian Streich zu Julian Schuster perfekt hinbekommen haben. Wenn man auf die Tabelle guckt, es sind nur 3 Punkte, um irgendwie international dabei zu sein. Von daher finde ich, sie spielen eine sehr gute Halbserie oder haben eine sehr gute Halbserie gespielt. Von daher deutlich positive 2 für Freiburg.
Okay, ich bin bei den Freiburgern bei einer 3. Übergang soweit gut hingekriegt. Das ein oder andere Spiel, ja, bisschen unterperformt. ein paar Punkte liegen lassen. Bei Leverkusen als Meister, Saisonstart habt ihr jetzt beide schon angesprochen, war, glaube ich, auch, oder konnte man, glaube ich, nach der Serie im letzten Jahr auch ein bisschen mit rechnen. Dann jetzt in den letzten acht Pflichtspiele alle gewonnen, wieder voll im Modus mit drin, letzten fünf Ligaspiele auch alle am Stück gewonnen, sind nur, glaube ich, Fabi, 4 Punkte auf die Bayern, ne? Also ich glaube, da können wir uns auf eine sehr, sehr spannende Rückrunde freuen. Und meine These noch zusätzlich für die Leverkusener, nachdem Hinkapier jetzt ja auch bis 29 verlängert hat und die Gerüchte um die Würzverlängerung ja auch immer größere Wellen schlagen, glaube ich, mache ich vielen Leverkusern wahrscheinlich Hoffnung, glaube ich, dass sowohl Florian Wirtz als auch Xavi Alonso auch in der nächsten Saison schon in Leverkusen bleiben werden. Können wir gerne noch was zu sagen oder einfach
nur steile These.
Steile These.
Mein Gedanke ist klar, dass er nächste Saison Carlo Ancelotti beerben wird und dann ein Jahr später Flo Wirtz dann auch nach Madrid wechselt.
Okay. Und Fabi? Kannst du dich noch mit anschließen?
Ich bin tatsächlich, mir ist es egal, wo Florian Wirtz spielt. Nein, ich muss einschränken, solange er in der Bundesliga bleibt, tatsächlich. Also von daher kann er auch gerne in Leverkusen bleiben. Und das sage ich deshalb, weil ich schon wichtig finde, für die Bundesliga solche Spieler auch bei uns zu halten. Wenn es dann am Ende, ja, jetzt, ich weiß, oder ich glaube, alle Zuhörer wissen, ich bin Bayern-Fan. Ob es dann der Wechsel zum FC Bayern ist, selbst dann würde ich sagen, wir tun alle in der Bundesliga gut daran, solche Spieler einfach langfristig bei uns zu halten. Deswegen gerne von mir aus in Leverkusen verlängern, da auch bis zur WM 26 zu spielen. Es ist einfach ein Zugewinn für die Bundesliga, genauso auch wie Jamal Musiala bei den Bayern. Das sind Spieler, die wollen wir doch am Wochenende sehen. Und deswegen sollten wir alles dran setzen, dass die Spieler bei uns bleiben. Deswegen hoffe ich, dass er verlängert oder dann vielleicht in der Bundesliga maximal wechselt, bevor er irgendwo anders hingeht. Bei Xabi Alonso, glaube ich, ist es schon so, dass er ein sehr, sehr besonnener Typ ist. Den Eindruck, den er erweckt, ich glaube, es gibt auch wenig Gründe, im Moment davon auszugehen, dass er zwingend zu Real Madrid geht im Sommer. Und mich würde es auch nicht überraschen, wenn er nochmal ein Jahr bleiben würde. Weil er im Grunde genommen auch natürlich eine super Mannschaft beisammen hat. Das darf man ja nicht vergessen. Mit der Mannschaft kannst du durchaus was reißen, sowohl national als auch international. Ob es dann Real Madrid sein muss, ich glaube, Xabi Alonso ist so jung. Ich glaube, der kann noch 17 Mal Real Madrid trainieren. Deswegen kann er gerne auch noch länger in der Bundesliga bleiben.
Sehr schöne Worte zum Thema Leverkusen. Gut. So, Sören, endlich. Es ist geschafft. Am letzten Spieltag des Jahres hat es der VfL Bochum endlich geschafft. Im wichtigen 6-Punkt-Spiel gegen Heidenheim. Der erste Saisonsieg und der war unterm Strich auch mehr als verdient.
Mehr als verdient, ähnlich wie gegen Union Berlin, jetzt nochmal die Leistung gegen Heidenheim gesteigert, dementsprechend ein absolut verdienter 2-0 Heimsieg von Beginn an. Hohe Intensität, jeder Spieler, glaube ich, wollte nochmal gerade auch für die Fans einfach alles raus oder auf den Platz lassen. Früh in Führung gegangen, durch ein schönes Tor von Moritz Boschinski, hat sich auch belohnt durch für seinen Aufwand, den er in den letzten Wochen betrieben hat, wo er auch oft unglücklich agiert hat. Mate Spero muss man auch hervorheben, ein tolles Tor gemacht. Die erste Halbzeit dementsprechend mit 2-0 in die Kabine gegangen, verdient. Und in der zweiten Halbzeit hat Heidenheim, glaube ich, wirklich nur eine Chance, wo es hätte ein bisschen kippen können, direkt nach Wiederanpfiff. Aber sonst war es eine tolle Leistung vom VfL, super verteidigt. Erstes 0-0-Spiel seit Januar, das lässt auch tief blicken. Und dementsprechend muss man wirklich ein paar Sternchen verteilen, weil das ein ganz wichtiger Sieg war, absolut verdient. Man sieht, glaube ich, jetzt so ein bisschen, dass Dieter Hecking auch sein System, seine Mannschaft gefunden hat. Spieler wie Sissoko kommen immer besser rein, die Innenverteidigung steht. Das macht auch optimistisch dann für das kommende Halbjahr. Aber trotzdem, man steht auf dem letzten Tabellenplatz, verdient auch. Deshalb würde ich da meine Note direkt verteilen. Das ist eine 5. Man spielt eine grausame Saison bis jetzt. Klar, dieser Sieg war jetzt wichtig zum Abschluss. Man ist noch drin in der Verlosung. Aber dementsprechend ist es eine 5 für mich. Und Heidenheim, Es ist eine 4, weil ich glaube, man muss die Leistung gerade von der letzten Saison auch ein bisschen einordnen und sie stehen da im Moment völlig zurecht. Sie haben ein paar Probleme und von daher würde ich die 4 verteilen.
Okay. So, dann ich gehe auch direkt zu den Noten. Beim Bochum muss ich mich anschließen, gibt da auch die 5 und bei den Heidenheimern schweren Herzens gebe ich da auch die 5. Es ist jetzt, muss man glaube ich auch so ehrlich sein, letztes Jahr war es eine überperformte Saison. Hast du mit Kleindienst und Beste mit die besten Spieler verloren und vielleicht ist Heidenheim auch nur wirklich so gut, wie es jetzt der Tabellenplatz aussagt. So leid es mir tut.
Ja, sage ich seit Wochen. Die Bundesliga wird bereinigt, ein Stück weit von Mannschaften, die da nichts zu suchen hat. Gehe davon aus, für die Bochumer wird es einzig und allein um den Relegationsplatz gehen. 8 Punkte musst du erstmal aufholen auf den Tabellen 15. Auch da tatsächlich vielleicht einfach ein Erfolgserlebnis. Mal gucken, ob sie den Schwung mitnehmen können. Von daher bin ich bei beiden Mannschaften irgendwo bei einer Schulnote 5. Mhm. Und ich glaube, mehr braucht man dazu eigentlich auch nicht verlieren.
Eventuell soll noch bei, sollte das Spiel gewertet werden, das Unionsspiel für Bochum, ne, sind es dann noch 2 Punkte Rückstand dann auf Platz 16. Damit wäre man dann natürlich wieder voll in der Verlosung mit drin. Ne?
Du bist voll drin, kurz, also gerade auch wenn ich auf das nächste Jahr blicke, du startest mit Spielen gegen Mainz und St. Pauli, wo du wirklich auch Punkte holen kannst, St. Pauli zu Hause. Also sie sind noch da. So, und wer das gedacht hätte nach dieser grausamen Hinrunde oder beziehungsweise Halbserie, so, das ist das einzig Positive. Und so musst du arbeiten. Vielleicht passiert im Winter noch ein bisschen was. Ich glaube schon, dass du auch die Qualität noch anheben musst, was schwer ist. Aber du bist da und du bist in der Verlosung um Platz 16 und das ist das Minimalziel.
So, und dann kommen wir zum letzten Spiel in diesem Jahr, Sonntagnachmittag. Persönlicher Jahresabschluss für die Freunde von Borussia Dortmund. Am Ende reichen den Dortmundern, wie viel waren es, 5, 6 gute Minuten gegen den VfL Wolfsburg, um den allerersten Auswärtssieg in dieser Saison zu feiern. Am Ende standen 3-1 für die Dortmunder zu Buche, der ja aufgrund des Platzeweises und im Anschluss so in der zweiten Halbzeit da hinten heraus doch schon mal noch ziemlich knapp wurde.
Ja, wobei ich sagen muss, die erste Halbzeit der Wolfsburger grenzt schon fast an Arbeitsverweigerung. Also das war ja sowas von dermaßen Schlafwagenfußball. Zu weit weg, die Räume zu groß, keinerlei Gegenwehr, keine Aufbäumen und den Dortmundern ja wirklich das Spielen wirklich super leicht gemacht. 3 schöne Tore, 2 beziehungsweise das Eckballtor von Mahlen. Nehmen wir mal raus, die anderen beiden Tore wirklich schön rausgespielt. Es kam dann nochmal durch den Anschlusstreffer und die rote Karte vielleicht ein bisschen mehr Brisanz in das Spiel, aber alles in allem war es ein total verdienter Sieg der Borussia. In dem Spiel, wo ziemlich viel Druck auf dem Kessel war, am Ende des Tages ist es jetzt alles egal. Ich glaube, du spielst nach wie vor eine Hinserie mit 25 Punkten, versöhnliches Ende gefunden, trotzdem weit hinter den Ansprüchen. Deswegen würde ich von meinem Teil ganz kurz zur Notenvergabe geben bei den Wolfsburgern 4. Ich glaube, da wäre auch mehr drin gewesen. Man hat sich auch mehr vorgestellt. Trotzdem stehst du mit 21 Punkten irgendwo auf Platz 11. In Schlagdistanz bei den Dortmundern gehe ich mit einer 5-. ins Rennen, weil es eine Mannschaft ist, die auswärts, glaube ich, wie viele Punkte? 4? 5? 5 Punkte gesammelt hat. Eine Mannschaft, die eigentlich vor der Saison hoch gelobt wurde, mit den ganzen Transfers, die getätigt wurden. Es ist eine Mannschaft, die meines Erachtens in der Breite viel zu schlecht besetzt ist, weit davon entfernt ist, als Top-Mannschaft betitelt zu werden und von daher glücklich sein kann, dass sie nur 2 Punkte hinter dem Champions-League-Platz liegen und alles andere gebe ich dann in eure Hände an positiven Dingen.
Ja, Positives.
Positives zum Reviernachbarn ist immer schwierig, aber ich würde auch ehrlich gesagt mit Fabi gehen, die Saison ist auch nicht keine gute, dementsprechend auch nur 5. Klar kannst du sagen, sie sind in Reichweite zu Platz 3, aber ich glaube, man hat sich das alles komplett anders vorgestellt, auch die ganze Unruhe um Nuri Sahin. wenn ich da teilweise Sachen lese, dass die Mannschaft ja auch nicht von ihm überzeugt ist. Und ja, ich glaube, es geht besser. Es kann auch nur besser werden. Und in Wolfsburg, ja, die Ansprüche sind immer hoch. Es muss das Ziel sein, international dabei zu sein. Deshalb würde ich eine 4 verteilen. Ich glaube schon, dass Ralf Hasenhüttl die Mannschaft besser gemacht hat. Und dass es auch noch besser gehen muss, ist ganz klar. Eine positive 4.
Positive 4, okay, alles klar. Also ich mache mir, glaube ich, jetzt auf Dortmunder Seite zumindest ein paar Freunde. Also ich gehe jetzt nicht ganz so hart mit den Dortmundern ins Gericht. Ich gebe jetzt eine 4+. Aufgrund der sehr guten Auftritte, zumindest ergebnistechnisch, nicht spielerisch, in der Champions League, wo sie sehr, sehr gut dastehen und da jetzt ja auch im Januar alles in den eigenen Händen haben, sich direkt zu qualifizieren. Gut, aus dem Pokal ausgeschieden, in der Liga einige Spiele ja vermasselt, trotzdem noch weiter gut im Rennen um die Champions League-Plätze, die ja mittlerweile in den letzten Jahren ja eigentlich das eigentliche Ziel nur noch sind der Dortmunder. Vielleicht war es jetzt die ersten 15 Spiele erstmal eine kleine Eingewöhnungszeit an Neutrainer Nuri Sahin. Vielleicht wird es in der Rückrunde ja dann mal konstanter und besser. Man soll die Hoffnung nicht aufgeben. Und bei den Wolfsburgern gehe ich mit einer 3-. Sören, du hast es gerade angesprochen, Ralf Hasenhüttl habe ich auch jetzt so vom Gefühl her gesehen, hat die Wolfsburg im Gegensatz zum letzten Jahr auf jeden Fall wieder deutlich stabilisiert. Und da für mich Kamil Grabara auf jeden Fall einer der besseren Wolfsburger-Spieler in dieser Saison. Auf jeden Fall ein Upgrade im Tor gewesen.
Also ich möchte nur eine Sache sagen, weil du ja Champions League abschneiden erwähnt hast. Ja. Ich möchte mal reingrätschen, weil die Dortmunder sich das aus super schön reden alles. Aber ich glaube, du hattest, wenn ich es richtig im Kopf habe, Brügge, Glasgow, ja. Zagreb, Sturm Graz. Das sind natürlich alles Gegner, wo du 12 Punkte holen musst. Und die einzigen beiden Mannschaften mit Format, Real Madrid und Barcelona, hast du dich entsprechend abkochen lassen. Von daher glaube ich schon, dass man nicht den Fehler machen kann und sagen kann, in der Champions League läuft alles super. Ich glaube, da hattest du...
Fabi, das wissen wir doch untereinander, Mensch. Okay. Das wissen wir doch alles. Ist auch immer eine Betrachtersache, Mensch. Das hört sich doch gut an. Deswegen, das war doch nur gut gemeint.
Dann geben wir ihnen eine 2.
Guck mal. So, apropos... Boah, Fabi, was ein Übergang. Von Note 2 des BVB kommen wir zur zweiten Liga. Was für eine Überleitung, Fabi. Komm, starte mal mit den ersten 2, 3 Spielen. Was hat dich denn so am Wochenende am meisten vom Hocker gerissen?
Eigentlich war es ein Spieltag, der... ich glaube, man kann eigentlich gar nicht von Überraschungen sprechen. Die Fortuna, die sich zu Hause wirklich die Blöße gibt, mit einem 2-1 im Rücken sich wirklich noch 5-2 abschießen lässt. Parallel am Freitag lief bei mir Konferenz, die Schalker, die wirklich super Fußball gespielt haben, auswärts in Elversberg, den Spitzenreiter 4-1 geschlagen. Wirklich, muss man nochmal erwähnen, auch spielerisch überzeugend, schön herausgespielte Tore. Du hast den HSV, der mit 5-0 gegen die Fürther zu Hause auch einen versöhnlichen Abschluss findet. Und ansonsten, glaube ich, finde ich, muss man auch hervorheben, viel gescholten, die Kölner, die auswärts in Kaiserslautern gewinnen. Und glaube ich, am Ende des Tages hätte es auch keiner vermutet, vor ein paar Wochen noch mit 31 Punkten nach 17 Spieltagen als Tabellenführer in die Winterpause geht. Am Ende, glaube ich, aus seiner Favoritenrolle beziehungsweise dem stärksten Kader der Liga entsprechend Platz 1. Das sind so für mich die Highlights des Spieltags gewesen.
Mhm. Zu dem Spiel der Kölner, Fabi, habe ich noch eine interessante Statistik, außer dass es jetzt schon der 4. 1-0 Auswärtssieg war der Kölner. Sie sind seit 18 Jahren der schlechteste Herbstmeister. 17 Spiele, ja, 31 Punkte. Also das sagt, glaube ich, einiges aus. Ne? Ja, Fortuna habe ich mir auch vor Ort angeschaut. Das war desaströs, muss man sagen. Und wenn man dann noch bedenkt, dass die Fortuna jetzt nur einen Sieg aus den letzten 8 Spielen geholt hat und trotzdem immer noch da oben weiter im Aufstiegsrennen mitmischen wird, das spricht, glaube ich, oder sagt eigentlich alles über die zweite Liga aus. Genauso wie das jetzt der Tabellenletzte Regensburg dann mal eben die Mannschaft von Florian Kohfeldt Darmstadt dann geschlagen hat. War auch ganz wichtig, um noch ein bisschen Anschluss wieder zu finden an Platz 16 und 17 für die Regensburger. Ja, den HSV hast du angesprochen, Sören, da gab es auch noch eine Trainerentscheidung jetzt am Sonntag war es, glaube ich, da hat der HSV ja bekannt gegeben,
dass Merlin Polzin weiter Trainer sein wird. Vielleicht sogar die beste Entscheidung, die der HSV treffen konnte. Scheint sehr anerkannt zu sein, auch in der Mannschaft. Hat abgeliefert mit dem 5-0 gegen Fürth. Ich glaube auch ein ganz, ganz guter Typ. Und vielleicht besser, als wenn du jetzt wirklich so einen Namen wie Bruno Labbadia holst, der natürlich nochmal eine ganz andere Strahlkraft und auch mediale Präsenz mitbringt, die dem HSV vielleicht nicht ganz so gut tut. Von daher ist der HSV im Moment auf einem guten Weg, endlich aufzusteigen.
Also ich halte da ein bisschen dagegen, weil ich ja auch das ein oder andere Interview von ihm gesehen habe. Ich weiß, er hat ziemlich viele Befürworter in der Mannschaft, Polzin. Auf der anderen Seite ist das für mich im Moment zumindest noch kein Format Bundesliga-Trainer. Und ich habe heute Morgen auch noch einen HSV-Fan befragt dazu, auch von ihm wäre zwei andere Lösungen bevorzugt worden, Benny Röhl und einmal Kwasniok, die für ihn wesentlich interessanter gewesen wären. Von daher wird sich zeigen, tatsächlich, sollte das schief gehen, tut es mir vor allem für Polzin weh, weil ich glaube, mit dem Potenzial, was in ihm steckt, wird er mit Sicherheit irgendwann mal ja, eine Kategorie Bundesliga-Trainer sein können. Wenn er sich jetzt hier die Finger verbrennt, wird schwierig, irgendwo unterzukommen. Und du verbrennst sozusagen ein Stück weit deinen eigenen Nachwuchs in der Art und Weise, weil ich glaube, er ist auch ziemlich verwurzelt in Hamburg, großer HSV-Fan. Wird spannend. Trotzdem drücken wir natürlich die Daumen und gucken mal, was am Ende dabei rauskommt.
Sehr richtig. Was kommt denn am Ende bei raus bei dir, wenn wir jetzt mal ein bisschen vorausschauen, Fabi, in 25, wer wären denn deiner Meinung nach oder deines Wunsches nach die drei Teams, die jetzt da ist die Hinrunde ja schon durch, nach 17 Spieltagen in der zweiten Liga, wer meinst du geht hoch?
Ob ich oder wen ich mir wünschen würde.
Ja, das sind jetzt zwei Unterschiede. Was sagst du nach jetzigem Leistungsstand, wer geht hoch?
Ich würde sagen, es geht auf jeden Fall die Kölner hoch und ich traue es dieses Jahr auch dem HSV zu. Das sind für mich die beiden Mannschaften, die hoffentlich am Ende des Tages unter den ersten beiden in der Tabelle stehen
werden. Okay, und der dritte wird bis zum letzten Spieltag ausgeknobelt dann?
Nee, da würde ich, wenn ich mir wünschen oder wenn es ein Wunschkonzert wäre, würde ich mir natürlich Kaiserslautern wünschen, tatsächlich. Ich glaube aber, dass der kleine HSV Hannover mit Sicherheit in der Rückrunde auch nochmal ein bisschen Stärke zeigen wird und vielleicht als Dritter die Relegation bestreiten wird.
Interessant, okay. So, und bei dir? Bei dir kommt es ja meistens ein bisschen überraschender.
Ich halte relativ viel vom KSC diese Saison. Ich glaube, dass sie direkt aufsteigen werden. Und Hannover 96 wird auch direkt aufsteigen.
Oh, zwei völlig andere Mannschaften. Okay, gut. Ich gehe bei den Kölnern mit auf 1. Ich denke mal, da wird vielleicht noch in der Winterpause der ein oder andere Transfer, ist ja jetzt erlaubt, getätigt werden. Ich wünsche es mir für den HSV. Übrigens, Davy Selke, Hinrunde, 10 Tore nach 17 Spieltagen. Und ich traue auch dem KSC sehr viel zu dieses Jahr. Gerade vorne mit Cici Vace, glaube ich, einen der heißesten Stürmer überhaupt der zweiten Liga.
Es gibt auch ein Kinderlied, das nennt sich Chuchuwa, Chuchuwa.
Okay.
Wäre das was für die Fans?
Vielleicht.
Wie heißt der Spieler, hast du gesagt?
Ich habe mir gerade so viel Mühe gegeben, es ist so schwer.
Chuchuwa.
Genau, so war es, richtig, genau. Ja. Na gut, sehr schön, Jungs. Hat wieder sehr viel Spaß gemacht für die letzte Weihnachtsfolge. Jetzt können wir uns ja den schönen Tagen widmen, der Familie, dem guten Essen. Und natürlich dem Boxing Day und den Christmas Games bei der NBA. Also für Sport ist auch genug gesucht. Von daher.
Oh ja, Jungs, schaltet Football ein. Bin voll im Fieber. Gestern auch wieder. Jetzt hier rund um Weihnachten sind ein paar gute Spiele dabei. Kann ich nur empfehlen.
Okay, und Sören wird dann Richtung Dart schauen.
Ja, auf keinen Fall. Auf keinen Fall. Wir haben aber noch den Gewinner des Spieltags vergessen.
Oh, das ist ja Sören aber heiß. Ja, gut.
Ja.
Gut, komm, dann hau mal raus, Sören.
Ja, ihr denkt sicherlich VfL Bochum, aber ich gehe ein bisschen vom Fußball weg. Für mich ganz klar an diesem Wochenende Linz gewonnen. Nach 6 Jahren, vor 6 Jahren ihre Karriere beendet, jetzt mit 40 Jahren wieder zurück im Super-G in St. Moritz direkt 14. geworden. Ein riesens Sportstar in Amerika. Ich glaube, ähnlich auf dem Niveau von Tiger Woods und LeBron James. Also Wahnsinn, was mit 40 alles noch so
mit beiden geschlafen.
Das schneiden wir dann mal raus. Das haben wir jetzt nicht mehr gehört.
Okay.
Das würde mich aber nicht wundern. Ja.
Also mit einem auf jeden Fall, das weiß ich.
Also 40, ich hatte sie auch live gesehen jetzt letztens. Also 40 Jahre schon, Respekt. Nicht schlecht.
Also mein Gewinner des Spieltags, um beim Fußball zu bleiben, Holstein Kiel. Tatsächlich 5-1 zu Hause. Persönlicher Abschluss. Und ich glaube, die wenigen Bundesliga-Siege sollte man genießen in Kiel.
Gut, und für mich, da wird der Fabi sich freuen, muss ich heute beim Gewinner des Spieltages Patrick Schick nehmen, der es jetzt das zweite Mal in seiner Bundesliga-Karriere geschafft hat, an einem Spiel 4 Tore zu erzielen. Und zum Abschluss die Frage, gegen welche Mannschaft war es?
Also gegen Freiburg?
Falsch, aber auch eine Mannschaft mit F.
Natürlich, war doch am Samstag, hat er 4 Tore gegen Freiburg
geschossen. Ja, und das andere Spiel? Wo er auch 4 geschossen hat.
Kann es nur Frankfurt sein.
Nein, da gab es mal eine andere Mannschaft vor, ich glaube, 3 Jahren war es, glaube ich. 3 Jahre.
Greuther Fürth.
Richtig, Sören. Genau, beim 7-1 oder 7-0 war es.
Nicht schlecht.
Nicht schlecht. Haben wir in Leverkusen auch noch ein bisschen was an Input mitgegeben. So, bleibt von meiner Seite nur zu sagen, schöne Weihnachtstage. Habt eine schöne Zeit mit eurer Familie. Lasst es euch gut gehen.
Ja. Dann kann ich von meiner Seite aus auch nur sagen, leise bieselt das Reh ein gelbes Loch in den Schnee.
Ein Weihnachtslied. Schöne Worte von Fabi. Okay, und wie verabschiedest du dich, Sören?
Ich sage erstmal ein riesen Dankeschön an alle, die auch dieses Jahr wieder mit dabei waren und zugehört haben. Wir kommen nächstes Jahr auf jeden Fall wieder zurück. Freuen uns, dass ihr uns die Treue gehalten habt bis hierhin. Und dementsprechend natürlich auch schöne Weihnachten. Schönen Übergang bis zum nächsten Jahr.
Auf Wiedersehen.
Frohe Weihnachten.
Frohe Weihnachten.
Tschüss.
Und guten Rutsch.